den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina.
Die alte Berliner Stadtstruktur mit ihrem mittelalterlich-frühneuzeitlichen Kern und ihren vielen sich seit dem 19. Jahrhundert voreinander schiebenden Vorstädten, die irgendwann mehr oder weniger fließend in die im Dunstkreis Berlins zu eigenständigen Großstädten emporgewachsenen alten märkischen Dörfer überging, man kann sie heute im Stadtbild kaum mehr erahnen. Einige der alten Vorstädte wie die Spandauer oder die Rosenthaler Vorstadt haben zumindest als Kiezbegriffe überlebt. Dass es südwestlich des Zentrums hinter dem längst abgegangenen Potsdamer Tor entlang der Potsdamer Straße auch eine Potsdamer Vorstadt gab, ist wahrscheinlich im Zuge der schweren Kriegszerstörung und der heute entsprechend radikal veränderten Bebauung hingegen quasi in Vergessenheit geraten, nicht einmal ein Wikipedia-Eintrag weist noch auf sie hin. Grund für uns einem der kundigsten Stadtführer durch das alte Berlin, Erdmann Gräser, anzuschließen, der bereits in der inflationsbedingt 100 Milliarden Mark teuren Vossischen Zeitung vom 18. November 1923 einen reichlich sentimental gefärbten Blick auf ein teilweise etwas aus der Zeit gefallenes, teilweise sich rasant veränderndes Stadtviertel wirft. An seine Füße geheftet hat sich Paula Rosa Loy.
Der Rhythmus von Berlin, Potsdamer Vorstadt, von Erdmann Gräser. Noch immer, wie vor Jahrzehnten schon, spüren die Menschen, die aus der Innenstadt ins Potsdamer Viertel kommen, dass hier der Pulsschlag des großen Berlins ruhiger wird. Ein Hauch der altgemütlichen Zeit ist geblieben, trotz aller Veränderungen der Hauptverkehrsader, die in ihrem Anfang durch gewaltige Neubauten, Umgestaltungen der Häuserfassaden und Läden zu einer Fortsetzung der eleganten Leipziger Straße geworden ist. Doch gleich hinter dem verträumten Kanalufer mit seinen breitästigen Platanen ändert sich der Eindruck. Längst zwar sind die Vorgärten mit den kleinen Lauben verschwunden, längst der alte Baumbestand gefällt und andere Bäume dort schon wieder alt geworden, längst die hölzerne Zugbrücke einem massiven Ausbau gewichen. Und doch, noch immer etwas von der Poesie jener Zeiten, da die Berliner die Potsdamer Straße hinunter zum Botanischen Garten zogen, um die Blüte der Victoria Regia zu bestaunen und dann im nahen Storchnest in Prüfers Salon an der Kurfürstenstraße Café oder bei Fiedlers in dem mit alten Nussbäumen und Fliedersträuchern bestandenen Garten Weißbier zu trinken. In keiner anderen Stadtgegend gehören Straßen, Häuser und Menschen so zusammen wie in diesem Viertel. Heimatluft weht hier für viele. Denn hier ist man durch Generationen sesshaft geblieben. Der Großvater begann hier, dann die Eltern und so hielt es auch die Kinder selbst. Mochte da, als dann hinter dem Winterfeld und Nollendorfplatz neue und schönere Häuser entstanden, manche auch weiter nach Westen ziehen. Der Stamm blieb. Firmenschilder über Ladentüren oder Schilder von Rechtsanwälten und Ärzten sind noch da aus der Zeit, als die Gegend erst ihr wirkliches Gesicht bekam. Und wenn dies in der Potsdamer Straße möglich, dann erst recht in den stillen Querstraßen, wo Familien wohnen, die seit 30, 40 Jahren keinen Umzug mitgemacht haben. Die Menschen dieses Viertels haben daher enge und besondere Beziehungen zu den Kirchen und Schulen, die hier gebaut wurden. Wo die Eltern getraut, wurden die Kinder und Enkel dann getauft und eingesegnet. Auf den Bänken der Charlottenschule und des Falk-Realgymnasiums sitzt heute der Nachwuchs derer, die einst hier ihr Schülerdasein begannen. Von Anfang an war eine Scheidung der Gegend eingetreten. Als Mitte der 70er Jahre die Zuwanderung aus den anderen Stadtteilen begann, die Bülowstraße entstand, zogen die weniger Bemittelten in jenen Teil, der der Grenzmauer des neuen Viertels, dem Potsdamer Bahnkörper, am nächsten lag, in die Flottwell- und Dennewitzstraße. Sie wurden das Quartier der kleinen Beamten, der Handwerker, der Pensionäre, der Schlafburschen, wurde die Welt der Kellergeschäfte und der Destillationen. Und ähnliche Verhältnisse entstanden, als das Viertel wuchs, in der Steinmetzstraße und, als dann auch um den Nollendorfplatz herum gebaut wurde, in der Schwerinstraße, die alles aufnahm, was in bescheidenen Rahmen existieren musste. Aber während diese beiden Straßen späterhin ihr Wesen als Kleine-Leute-Straße etwas verloren, ist die Gegend an der Bahnmauer unverändert geblieben. Freilich, so manches Charakteristikum, das man hier einst sah, hat die brutale Gegenwart vernichtet. In den Nachmittagsstunden stehen nicht mehr, wie sonst, vor den Haustoren alte Weiblein schwatzend mit Körbchen voller Zuckerschnecken und mit gefüllten Milchkännchen in der Hand, um sich nachher am warmen Kachelofen oder, im Sommer, an dem von türkischem Bohnengerank umsponnenden Fenster beim Schmettern des Kanarienvogels ihr Idyll zu schaffen. Die Gruppen vor den Haustoren, die alten Weiblein, einst Zeugen des behaglichen Daseins auch der unbemittelten Schichten dieser Gegend, sind heute mitleiderregende Ankläger der Teuerung geworden, die ihnen ihr bescheidenes Glück geraubt hat. Weder Milch noch Zuckerschnecken noch Kaffee gibt es mehr für sie, und den Harzer Roller hat man längst abgeschafft, weil das Vogelfutter nicht mehr zu bezahlen ist. Es gibt auch keinen Jungbierverkauf mehr in den Hausfluren und die Destillationen sind seltsam öde, selbst an Sonnabendabenden. In den Zigarettenkisten auf den Fensterblechen wächst jetzt nützliche Petersilie und Schnittlauch, auf die grüne Rankengardine hat man Verzicht leisten müssen und sich von den Bohnen eine Suppe gekocht. Aber die Läden und Kellergeschäfte mit Schaufenstern, deren Dekoration in Altberliner Herzen wehmütig stimmende Jugenderinnerungen erweckt, sind geblieben. Ebenso die kleinen Leute, jene bescheidenen und genügsamen Existenzen, die in dieser Gegend nie mehr sein wollten, als sie waren. Die Potsdamer Straße war die Hauptgeschäftsstraße geworden. Hier machte man und macht noch heute die Einkäufe, wenn man nicht in die Stadt geht. Hier wohnte und wohnt die Wohlhabenheit, die man auch sonst im ganzen Viertel spürt. Ein behäbiges Bürgertum in gut eingerichteten Wohnungen. Lange noch hielten sich zwischen den hohen Mietshäusern ein paar Villen aus jener Zeit, als sich die Berliner draußen vor dem Tore Landhäuser auf der Potsdamer Chaussee bauten. Eines von diesen Häusern war sogar als Spukvilla berühmt. Ein ganzer Roman ist über das Geschick der dort wohnenden schönen Tochter hartherziger Eltern geschrieben worden. Diese alten Villen mit ihren verwilderten Vorgärten verstärken noch die Romantik der Straße, die man besonders stark an schönen Sommerabenden empfand, wenn der rote Abendhimmel durch die Baumkrone leuchtete und die heranwachsende Jugend dort erstes Liebesglück erlebte. Wer den Verkehr der lebhaften Straße gescheut, war in die ruhigeren Querstraßen gezogen. Wie altmodisch, behaglich noch heute ein Teil der Steglitzer Straße. In so manchen Wohnungen dort, scheint es, stehen Schränke, Betten und Kommoden wohl noch an derselben Stelle, wo sie vor Jahrzehnten hingesetzt wurden. Hausflure, Treppen und Höfe haben ein Aussehen wie vor 40 Jahren. Die Bülowstraße sollte die Prachtstraße der Gegend werden. Offiziere und höhere Beamte waren dorthin übersiedelt. Man war stolz auf Balkon und Badestube, die man in der Stadtwohnung nicht gehabt, auf die Breite der Straße, die lichten Höfe, die bequemen Aufgänge. Man träumte davon, später einmal unter dem Laubendach der Promenadenbäume zu Lustwandeln, aber dieser Traum hat sich nicht erfüllt. Gerade als sich das Laubendach wölben wollte, wurden die schönen Bäume entfernt, die Prachtstraße verschandelt durch das Eisengerippe des Hochbahnkörpers. Der Reiz der Straße war dahin, seitdem jeder vorüberfahrende Zug die Häuser erschüttert, dass die Fensterscheiben der Wohnung klirren. Dort, wo jetzt der Bahnhof, war viele Jahre hindurch die Endhaltestelle der Pferdebahn und später einer Omnibuslinie gewesen. Ein gemütliches Bild, wenn die dampfenden Gäule ab- und eingeschirrt wurden, die Kinder und Frauen der Kutscher und Schaffner das Mittagessen brachten, die auf die Abfahrt wartenden Passagiere Zeugen des kleinbürgerlichen Familienglücks sein durften. Jetzt speit die Hochbahn dort fortwährend gehetzte Menschen aus, Menschen, die keine Zeit mehr haben und weiterhitzen. Elemente haben sich eingefunden, die früher in dieser Gegend nie möglich gewesen wären. Ja, das Treiben unter dem Bülowbogen in den Abendstunden ist geradezu anrüchig geworden, zum Leidwesen der Anwohner. Und die Häuser, diese soliden Häuser, haben zum Gutteil ein recht verbummeltes Aussehen bekommen durch zweifelhafte Vergnügungsstätten, in die man viele Parterrewohnungen verwandelt hat. Der brave Nollendorfplatz aber, einst die Westgrenze der Potsdamer Vorstadt, ist ein nervös erregter Großberliner geworden, der nichts mehr von seiner Vergangenheit wissen will, als hier noch der alte Nussbaum stand und ringsum Schutt abgeladen wurde. Drüben, einst von Wiesengrün umgeben, liegt noch die ehemalige prinzhandjärische Villa. Sie hat sich's nicht träumen lassen, dass sie einmal die Gefährtin eines Kinopalastes werden würde. In der Bülowstraße hatte lange Zeit die Potsdamer Vorstadt ihr Ende. Man fühlte sich dort an einer Grenze, hinter der gleich Schöneberg begann. Heute gehört auch dieser Teil noch bis zur Grunewaldstraße, dem Potsdamer Viertel, an. Und diese Strecke hat eine große Veränderung durch Umwandlung des ehemaligen Botanischen Gartens in den Kleistpark erfahren. Die Reste des Baumbestandes geben keine Vorstellung mehr von dem ehemaligen Paradies der Backfische und dem Dorado der alten Kanzlei und Rechnungsräte, die hier schon von 4 Uhr nachmittags an ihr Feierabendglück und ihr Butterbrot genossen. Zweifellos. Das Tempo dieses Stadtteils ist rascher geworden, trotzdem es immer noch geruhsam anmutet gegen den Wirbel anderer Gegenden.
Ob aus Zentrum oder Vorstadt, ob vom Lande aus der Hängematt, denkt dran, wer den Podcast gemacht. Und lasst ein Obolus springen, sonst fange ich wieder an zu singen. Über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.